ARD.
Habt ihr einen Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist? Oder vielleicht sogar noch darauf wartet, erfüllt zu werden? Ich hatte ja immer den großen Traum, mit der transsibirischen Eisenbahn durch die Mongolei zu reisen. Ich habe nach dem Abi sogar schon angefangen, Mongolisch zu lernen, aber naja, irgendwann ist der Traum dann doch im Alltag versandet. Und die Fetzen Mongolisch auch. In der Folge heute geht es um einen Lebenstraum, der wahr geworden ist. Klingt erstmal super, aber war es dann gar nicht. Denn der Lebenstraum hat sich als Albtraum entpuppt.
Und dieses wirklich dann auch wieder aufstehen und ins Bad gehen, ins Spiegel gucken und sich denken, Gott, was soll jetzt werden? Ich werde sterben, ich werde arbeitslos werden, ich werde nichts mehr verdienen, ich werde keine Ahnung. Also es war furchtbar.
Was Corinna in diesem Moment noch nicht weiß, gleich wird ihr Handy klingeln. Und ein Mensch wird einen Satz sagen, der ihr Leben für immer verändern wird. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch. Heute Corinna und der falsche Traum.
Voll aufregend. Liegt das hier so oder muss man das nehmen?
Am besten nimmst du es. Sprich mal rein.
Hallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist denn die Hex geblieben?
Ich treffe Corinna in ihrer Küche in Potsdam. Vielleicht hört ihr zwischendurch auch mal den Kühlschrank brummen. Sie hat Yogi-Tee für uns beide gekocht. Diesen ayurvedischen Tee, an dem so kleine Glückssprüche hängen.
Was steht bei dir drauf?
Gehe in Kontakt mit dir selbst. Prost. Das passt schön, finde ich, zu heute.
Ich finde ja, der Spruch passt sowieso ziemlich gut zu Corinna. Auf jeden Fall wirkt es so, als wäre sie sehr bei sich. Corinna ist 37, hat rote, lange Haare und lacht ziemlich viel. Und manchmal, wenn sie einen Witz macht, imitiert sie plötzlich sächsischen Dialekt. So aus Quatsch. Aufgewachsen ist Corinna aber genau am anderen Ende von Deutschland, in Wuppertal.
Also wir haben in einer sehr großen Wohnung gewohnt, in so einer schönen Altbauwohnung. Und unser Haus war so komplett mit Efeu bewachsen. Das fand ich total schön als Kind. Und da lebte ich mit meiner Schwester, mit meiner 3 Jahre älteren Schwester und mit meinem Vater und meiner Mutter. Genau.
Corinna hat das kleinste Zimmer in der Wohnung. Auf dem Boden liegt ein dicker blauer Teppich, erinnert sie sich. Und an der Wand ist eine Tapete mit kleinen blauen Elefanten. Corinna ist viel in ihrem Zimmer. Sie hört dem Rauschen der Autos auf der Straße zu und denkt sich eigene Geschichten aus oder macht Musik.
Ich habe irgendwie sehr, sehr früh schon als ganz kleines Kind mit 5 oder 6 habe ich angefangen, so eigene Sachen zu komponieren, also Musik zu machen und irgendwie vom Spiegel auch bestimmte Szenen zu spielen und zu entwickeln, mir Figuren auszudenken. Als ich dann schreiben konnte, habe ich super viele Geschichten geschrieben. Also das war für mich immer ein Rückzugsort, das war so ein Safe Space. Ich in meinem Kinderzimmer mit meinen kreativen Ideen, ja.
Denn die Welt außerhalb von ihrem Kinderzimmer ist nicht immer leicht für sie.
Ich habe sehr früh als Kind den Eindruck gehabt, dass ich nicht so richtig akzeptiert war, weil ich ein sehr lebendiges Kind war, glaube ich, und auch ein sehr wildes Kind. Und ich habe schon so in Erinnerung, dass einige Familienmitglieder immer wieder geäußert haben, dass ich jetzt gerade ein bisschen störe oder dass ich jetzt nicht so erwünscht bin, gerade in dem Verhalten, was ich zeige. Und für mich war das sehr herausfordernd, mich da irgendwo einzuordnen und einfach einen Platz für mich zu finden.
In ihrem Zimmer mit ihren kreativen Ideen hat Corinna das Gefühl, sie selbst sein zu können, sich nicht verstellen zu müssen. Und dann findet sie einen Ort, an dem das ähnlich zu sein scheint. Sie ist 14 und macht bei einem Musical-Projekt in ihrer Schule mit. Es ist eine Kooperation mit dem Wuppertaler Schauspielhaus. Und Corinna betritt das erste Mal in ihrem Leben eine Theaterbühne.
Da stand ich auf der Bühne und habe gedacht, wow, das ist ja mega, diese ganzen Leute, die da gucken. Und das war so was, ich dachte, die Zeit bleibt stehen, was für eine Magie. Also dass du wirklich dieses wirklich mit dem Publikum atmen, also spüren, wie die reagieren, ne? Dieses besondere Kribbeln in der Luft, das war für mich total faszinierend. Und da habe ich gedacht, oh, das will ich eigentlich gerne machen, da habe ich Bock drauf.
Und der Traum bleibt, auch als sie älter wird. Richtig, informiert hat sich Corinna nie darüber, was es eigentlich heißt, am Theater zu arbeiten oder wie das Leben eines Schauspielers aussieht. Da ist nur diese enorme Anziehungskraft und das Gefühl, hier gehöre ich hin.
ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass all dieses, was in mir so drinsteckt, diese ganzen Geschichten und all das, was ich zu erzählen habe und was ich eben fühle und wie es mir emotional so geht, dass das dort angenommen werden könnte und dass ich mich da wirklich so austoben kann oder frei fühlen kann mit dem, was ich so mitbringe als Mensch.
Träume spielen in unserer Gesellschaft eine ziemlich große Rolle, finde ich. Kalendersprüche an jeder Ecke erinnern uns daran, unbedingt unsere Träume zu leben und nicht nur unser Leben zu träumen. Diese Sprüche suggerieren uns doch, dass wir einfach nur den Mut haben müssen, unseren Traum umzusetzen und zack wird unser Leben besser und glücklicher. Corinna macht genau das. Sie folgt ihrem Traum, erkämpft sich einen Platz an der Schauspielschule und nach 4 Jahren hält sie ihr Hochschulzeugnis in der Hand. Staatlich anerkannte Schauspielerin. Ihr Leben wird dadurch aber nicht besser oder glücklicher, sondern genau das Gegenteil.
Also ich guck mal, was ich hier so finde. Das ist ein Trailer, den würde ich dir gerne zeigen.
Das Stück, das Corinna mir zeigt, heißt Überfluss Wüste und findet auf einer kleinen Bühne statt. Sie und 3 andere Schauspieler werfen sich schnelle Sätze zu und es wird ziemlich emotional.
Es gibt gute Ideen und es gibt gefährliche Ideen.
Wer da hinunterklettert, riskiert sein Leben.
Es ist der Weltuntergang!
Am Ende hält sich Corinna eine Waffe an den Kopf. Dann stoppt der Trailer.
Das war wirklich ein Stück, das habe ich total gern gespielt. Also das fand ich super, weil das war zum Beispiel eines dieser seltenen Stücke, wo das Ensemble total gut miteinander harmoniert hat, wo ich eine tolle Rolle hatte, wo ich, glaube ich, sehr wertgeschätzt wurde, so in dem, was ich halt mitgebracht habe, so an Möglichkeiten.
Nur bleiben diese Momente die Ausnahme. Aber dazu kommen wir gleich noch. Corinna ist jetzt 26 und gerade mit ihrem Schauspielstudium fertig. Sie spielt an verschiedenen Theatern in kleineren Produktionen mit und merkt ziemlich schnell, der Beruf ist überhaupt nicht so, wie sie gedacht hat.
Also was, glaube ich, ganz anders war im Theater, als ich es mir vorgestellt habe, war dieser Druck. Einmal dadurch, dass du ständig signalisiert bekommst, dass du austauschbar bist. Also, dass wenn du nicht gut bist und wenn du dich nicht zu Höchstleistungen antreibst, dass du quasi ersetzt werden kannst durch irgendeine andere. Dann auch, dass du eigentlich sehr schnell gespiegelt bekommst, dass es nicht genug, was du tust. Also es muss mehr sein, es muss besser sein, du kannst noch mehr, du solltest noch mehr tun. Das ist so drucklastig und jeder steht so unter Druck. Also man kann diesem System nicht entkommen. Und das fand ich total schwierig für mich. Also es hat mich echt infiziert.
Dazu kommen ganz schön harte Arbeitszeiten. Corinna muss oft 7 Tage die Woche arbeiten, teilweise bis zu 50 Stunden. Kurz vor der Premiere gehen die Proben bis spät in die Nacht. Und in ihren kurzen Pausen lernt sie Text. Eine Zeit lang geht das gut. Aber dann kommt der Sommer 2015. Corinna hat ihre erste Rolle an einem großen, bekannten Theater bekommen. Die Belastung ist immens. Sie will unbedingt gut sein und den Intendanten beeindrucken. Für sie fühlt es sich an, als würde es bei dieser Produktion um Leben und Tod gehen.
Das war nur noch Theater, Theater. Ich habe durchgeprobt, ich habe kaum geschlafen und habe mich total unter Druck gesetzt und dachte, es muss so sein, es muss so sein. Ich muss richtig kämpfen, damit ich überhaupt jemals die Chance kriegen sollte, hier Fuß zu fassen in diesem Beruf.
Eine Woche vor der Premiere ist es dann soweit. Der Intendant kommt auf die Probe mit seiner furchteinflößenden Aura. Er will das Stück bewerten und sich die Leistung der Spieler und Spielerinnen genau anschauen. So kommt es auf jeden Fall Corinna vor.
Und in dieser Zeit war ich wirklich, also da fing das schon an, dass ich irgendwie plötzlich in so einer Probe eben keine Luft mehr gekriegt habe, dass wir geprobt haben und ich den Eindruck hatte, ich ersticke jetzt hier, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. Ich habe gar nicht verstanden in dem Moment, dass das alles nicht so wichtig ist, dass es viel wichtiger ist, dass es mir gut geht. Also darum ging es eigentlich nicht. Und ich hatte den Eindruck, darum ging es bei den Kollegen und Kolleginnen eben auch nicht. Also es geht im Leben eines Schauspielers nicht darum, ob es ihm gut geht, sondern es geht darum, ob er gut auf der Bühne ist.
Corinna schafft irgendwie die Premiere. Aber einen Tag später macht ihr Körper nicht mehr mit. Da ist sie gerade im Park und will spazieren gehen. Draußen ist schönes, mildes Frühlingswetter. Corinna genießt die Sonne auf ihrem Gesicht und plötzlich geht gar nichts mehr.
Da hatte ich dann plötzlich so einen völligen Knockout, Zusammenbruch mit Krankenwagen, der dann kommen musste. Wo ich mich noch erinnere, dass ich auf so einer Bank lag, so einer Parkbank lag und dachte irgendwie, okay, mein Herz explodiert, es rast so sehr, ich werde jetzt sterben, das muss ein Herzinfarkt sein oder was auch immer. Ohnmachtsgefühlen, Schwindel, Schweiß, Atemnot, völlige Beklemmung, also wirklich der Tod, Todeserfahrung.
Corinna hat eine Panikattacke. Das erfährt sie später im Krankenhaus. An dieser Stelle kurz ein paar Infos zu Panikattacken. Wir sagen umgangssprachlich ja sehr schnell, da hatte ich Panik. Eine richtige Panikattacke kann sich aber lebensbedrohlich anfühlen. Schweißausbrüche, Atemnot, Herzrasen, das Gefühl zu ersticken. Unser Körper interpretiert eine Situation falsch und denkt, dass wir in großer Gefahr sind. Solche Attacken werden häufig von chronischem Stress und Schlafmangel ausgelöst. Aber auch familiäre Veranlagung spielt eine Rolle. Corinna geht dann auch zu einem Psychotherapeuten. Der bringt ihr Atemtechniken und Übungen bei für so einen Fall. Aber so richtig hilft das nicht.
Manchmal ist es mir auch ganz gelungen, auf der Bühne das zu vergessen mit der Panik. Wenn ich zum Beispiel eine Rolle hatte, in der ich sehr aufgegangen bin, in der ich mich wohlgefühlt habe, die ich gut führen konnte. Und manchmal gab es aber auch Stücke, wo ich nur damit beschäftigt war, zwischen meinen Sätzen irgendwie meine Panik zu regulieren.
Corinna macht trotzdem weiter. Aufhören ist zu diesem Zeitpunkt keine Option für sie. Denn da gibt es ja auch immer die guten Momente, die ihr Spaß machen. Das Improvisieren auf der Bühne, das Rumalbern mit ihren Spielpartnern. Außerdem haben psychische Probleme oder Krankheiten generell im Theater irgendwie keinen Platz. Jedenfalls damals nicht.
Also ich weiß nicht, es gab immer noch so eine stillschweigende Vereinbarung, dass es toll ist, wenn man mit Fieber sich auf die Bühne stellt. Und die Kollegen und Kolleginnen haben dann irgendwie gesagt, ey, der hat heute mit 40 Grad Fieber gespielt. Ach krass, der ist ja ein Krasser. Auch so Glaubenssätze gab es da irgendwie.
Ich will die Strukturen am Theater noch besser verstehen und stoß bei meiner Recherche auf das Ensemble-Netzwerk. Das ist ein Verein, der sich für bessere Arbeitsbedingungen für Schauspieler einsetzt. Ich lese, dass das Theater seine Mitarbeiter systematisch überfordert und verbrennt, dass Pausen nicht eingehalten werden und unbezahlte Überstunden normal sind und dass sich viele Schauspieler um ihre Gesundheit sorgen oder irgendwann nicht mehr weitermachen können. Corinna ist also kein Einzelfall. Und noch ein Begriff fällt mir bei meiner Recherche immer wieder ins Auge. Machtmissbrauch.
Ja, das habe ich natürlich auch erlebt, jetzt nicht im Rahmen von einer MeToo-Debatte, aber diese Vermittlung von Wertlosigkeit, ja, dadurch, dass einem über den Mund gefahren wird, dadurch, dass man angebrüllt wird, dadurch, dass man seine Meinung geäußert hat oder einfach nur gesagt hat, ich brauche eine Pause. Allein schon sowas hat ja schon dazu geführt, dass man unter Umständen klein gemacht wurde, was man für ein Schwächling ist oder dass man jetzt nicht durchziehen kann und jetzt wird keine Pause gemacht. Also dieses aufeinander eingehen oder wirklich auch verstehen, dass wir immer noch alle Menschen sind, das fand ich sehr, sehr unterrepräsentiert.
Ich finde ja, das klingt alles ziemlich furchtbar. Die meisten hätten doch sofort das Handtuch geworfen. Aber Corinna ist zu diesem Zeitpunkt schon so verunsichert und abhängig von der Theaterwelt, dass sie sich ein Leben außerhalb vom Theater überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also spielt sie weiter. Eine Rolle nach der anderen, Jahr für Jahr. Bis ein Vorfall das Fass zum Überlaufen bringt. Es ist der Winter 2020. Corinna lebt inzwischen in Berlin und probt an einem Theater in der gleichen Stadt. Die Proben sind schwierig. Das liegt vor allen Dingen an einem Kollegen.
Ein grandioser Narzisst, ein größenwahnsinniger, selbstbezogener, alles an sich reißender Mensch, der also wirklich eine Anekdote nach der anderen erzählte und dadurch aber so die Proben sprengte, dass überhaupt keine Zeit blieb für uns andere Kollegen und Kolleginnen, unsere Figuren sozusagen auszuprobieren, zu entwickeln.
Die Probenzeit wird immer knapper und kurz vor der Premiere hat Corinna noch immer keinen Zugang zu ihrer Rolle. Sie ist unsicher auf der Probe. Das merkt auch ihr Spielpartner.
Und dann fing dieser Schauspieler an, mich nachzuäffen und nachzuspielen. Also wie ich meine Figur spielen würde, aber auf eine höchst despektierliche Art und Weise. Und ging im Raum auf und ab und machte eine Nummer daraus. Machte sich also völlig über mich lustig und machte mich zum Affen vor allen anderen. Also es war furchtbar.
Corinna muss runter von der Bühne. Sie will nicht, dass die anderen ihre Tränen sehen. Vom Regisseur gibt es keinen Rückhalt. Niemand weiß den Kollegen zurecht oder verteidigt sie. Sie schafft es gerade so nach Hause in ihre kleine Berliner Wohnung und bekommt da die nächste Panikattacke.
Ich war so völlig außer mir. Ich bin wirklich ins Bad gerannt. Ich habe ins Spiegel geguckt, habe gedacht, oh Gott, lieber Gott, hilf mir, ich halte es nicht aus. Mir war heiß, mir war kalt, mir war übel. Ich habe mich mehrmals über die Toilette gebeugt. Dann bin ich wieder in die Küche gegangen, was getrunken, das kaum runterschlucken können. Dann bin ich ins Zimmer gelaufen, habe gedacht, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Ich breche gleich zusammen.
Corinna erinnert sich noch ganz genau an diesen Moment. An das Geräusch von ihrem Glockenspiel auf dem Balkon, das wie eine Alarmglocke pausenlos klingelt. An ihre Bettwäsche, die sich hart und falsch anfühlt. Und an ihr Handy, das genau in diesem Moment kurz klingelt. Eine neue Nachricht.
Und ich bin zu meinem Handy hin und gucke auf mein Handy und da ist wirklich eine Nachricht von Susanne. Also genau in dem Moment hat sie mir geschrieben und da stand einfach nur die Frage, wie geht's dir gerade? Und ich dachte mir so, das ist jetzt echt so schicksalshaft, dass irgendwie sie in dem Moment sich bei mir meldet. Also wie krass, dass sie das irgendwie checkt, dass ich das gerade brauche. Und dann habe ich einfach aus diesem Impuls heraus gedacht, ich rufe sie jetzt an.
Susanne, das ist Corinnas Geigenlehrerin und gute Freundin.
Und dann habe ich sie angerufen und dann war das wie so eine Erlösung, weil ich in dem Moment einfach so ein Außen hatte. Und ich konnte ihr das erzählen, mir geht es gerade richtig schlimm und ich habe super viel Angst und ich bin total fertig. Und sie hat es einfach so aufgenommen und das war total gut.
Susanne ist 50 und hat früher im Orchester gearbeitet. Sie kennt den Druck und die Schwierigkeiten im Kulturbetrieb gut. Und sie sagt diesen einen Satz, der Corinnas Leben für immer verändern wird.
Also sie hat zu mir diesen Satz gesagt, jetzt stell dir mal vor, du wärst dein eigenes Kind und dein Kind würde so von der Schule kommen, wie du jetzt aus der Bahn gestiegen bist und dein Kind würde ganz krank werden und weinen, weil es ihm so schlecht ergangen ist in der Schule und es so gemobbt wurde. Würdest du zu diesem Kind sagen, du gehst aber am Montag wieder in die Schule oder würdest du sagen, nein, du musst da jetzt erstmal nicht mehr hin? Und das hat mir total die Augen geöffnet, weil ich vorher niemals so gedacht habe über mich oder an mich so gedacht habe, so aus diesem liebevollen Gestus heraus.
Corinna begreift. Sie muss endlich anfangen, darauf zu schauen, was ihr selbst gut tut. Nicht dem Intendanten, nicht dem Theater, nicht den Zuschauern, sondern ihr selbst. Am nächsten Tag steigt sie aus der Produktion aus. Seitdem hat sie nie wieder Theater gespielt.
Okay, also das ist mein Geigenkoffer, so wie er damals schon war. Hier sind echt noch ein paar Noten auf Stücke, die ich gespielt habe. Mit Susanne, das müssen wir gerade hier gucken. Was ist denn das hier? Ach, romantische Stücke. Ja, die haben wir sehr gerne gespielt von Dvořák. Und sie hat mich auch hier auf dem Klavier begleitet. Nicht nur auf der Geige. Genau, das ist schön. Aber das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr spielen. Da müsste ich jetzt echt noch mal üben.
Es gibt Menschen, die begleiten uns ein Leben lang. Alte Freunde zum Beispiel oder manchmal auch Familienmitglieder. Und dann gibt es Menschen, die nur einen ganz kurzen Teil unseres Weges mit uns gehen. Meistens vergessen wir diese kurzen Beziehungen irgendwann oder sie rücken in den Hintergrund. Aber manche dieser Menschen, egal wie kurz die gemeinsame Zeit war, bleiben ein Teil von uns und verändern für immer unser Leben. So war das bei Corinna und Susanne.
Also Susanne war ein super lustiger Mensch, ein sehr humorvoller Mensch. Also eine ganz tolle Geigerin, eine ganz tolle Pianistin, die wirklich in der Musik aufgegangen ist. Die war ein sehr emotionaler Mensch, die konnte sich richtig hingeben. Und das Schöne war einfach, dass sie versucht hat, auch aus den schwierigsten Situationen eine Leichtigkeit zu kreieren.
Susanne ist hochgewachsen und schlank und hat ein markantes, schönes Gesicht, erzählt Corinna. Sie hat grüne Augen, schwarze Haare und sehr feine Hände, denen man irgendwie ansieht, dass sie Geigerin ist.
Ja, also wir haben uns eigentlich kennengelernt darüber, dass ich eine Geigenlehrerin gesucht habe, weil ich wieder so mein Geigenspiel auffrischen, aufpimpen wollte sozusagen und sie einfach gefunden habe.
Das ist 2019, also nur ein Jahr, bevor Corinna in ihrem Schlafzimmer fast zusammenbricht. Und die beiden werden schnell mehr als einfach nur Lehrerin und Schülerin. Unabhängig vom Unterricht entwickelt sich eine Freundschaft.
Für mich war sie wirklich so ein bisschen auch so ein ja, Mutterersatz ist vielleicht zu viel gesagt, aber das war ein Mensch, der mir sehr viel Geborgenheit vermittelt hat und bei der ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt habe, die so mir wirklich einen Ort geschenkt hat in ihrer Wohnung, in dem ich sein konnte, wie ich bin und in dem ich aufgefangen wurde.
Und Susanne versteht Corinnas Probleme im Theater. Sie ist selbst aus dem Orchester ausgestiegen, weil der Druck irgendwann zu groß wurde. Die beiden sitzen stundenlang nach dem Unterricht in Susannes gemütlicher Holzküche. Susanne macht Kerzen an und sie trinken Frauenpower-Tee und essen Schokokekse.
Aber es war super intensiv, weil wir wirklich dann ja so jeden Montag quasi, also erst Unterricht und dann haben wir so 5-6 Stunden einfach noch Zeit mit uns verbracht. Das war wirklich Zeit mit uns verbracht, weil wir haben gar nicht groß was gemacht, sondern wir saßen wirklich in der Küche und haben geredet und gelacht. Und das war für mich so der Lichtblick meiner Woche eigentlich. Das war wirklich diese Stunden mit ihr, war ganz viel Geborgenheit, die ich da erfahren habe und ja, eben ganz viel so Gastfreundschaft, also Herberge, ja.
Ihr ahnt es sicher schon. Heute sitzen Corinna und Susanne nicht mehr in der Küche und essen Schokokekse oder trinken Frauenpower-Tee. Sie spielen auch keine Stücke von Dvořák mehr zusammen. 2 Jahre nachdem die beiden sich kennenlernen, bekommt Susanne wie aus heiterem Himmel eine Diagnose. Lungenkrebs im Endstadium.
Und sie ist dann innerhalb, also von der Diagnose bis zu ihrem Tod, sind ein bisschen mehr als 3 Monate vergangen. Und sie war halt 50 Jahre alt und eigentlich bis dato gefühlt eine kerngesunde Frau, der man das nicht angemerkt hat und die auch einen damals 15-jährigen Sohn hinterlassen hat.
Und Corinna begleitet Susanne. Erst ins Krankenhaus, dann ins Hospiz. Sie will ihr etwas zurückgeben, für sie da sein, genau wie Susanne für sie da war, als alles ausweglos erschien.
Ich habe ihr das, glaube ich, nie gesagt. Also ich glaube schon, dass ich ihr immer wieder signalisiert habe, dass ich ihr sehr dankbar bin für das, was sie für mich getan hat und wie sie für mich da war. Und ich glaube auch, dass sie, so gut sie es dann noch konnte, am Ende mir auch immer wieder signalisiert hat, wie dankbar sie ist dafür, dass ich da bin. Und ich bin froh, dass ich sie begleitet habe, weil das vielleicht mein Entgegenkommen war oder mein Dankeschön an sie. Aber ich hätte ihr sehr gerne noch deutlicher gezeigt, wie wichtig das war, dass sie da war in diesem Moment.
Susanne bis zu ihrem Ende zu begleiten, hat Corinna aber noch etwas anderes mitgegeben. Sie hat verstanden, wie kurz das Leben ist und wie schnell alles vorbei sein kann.
Das war so etwas, was mich in eine Achtsamkeit gezwungen hat, nach und nach, dass ich nie wieder in so eine Situation kommen möchte, in so eine Abhängigkeit, wie ich damals war im Theater. Und weil das Leben viel, viel mehr sein kann als das und weil mein Leben viel, viel, viel wertvoller ist, als so zu leben.
Im Internet hat Susanne kaum Spuren hinterlassen. Aber es gibt ein Video von ihr. Da sieht man sie mit einem Kollegen zusammen Geige spielen. Corinna zeigt mir das Video. Heute denkt Corinna noch immer viel an Susanne. Besonders dann, wenn sie Geigenmusik hört. Aber auch, wenn sie unzufrieden ist oder Angst hat, den nächsten Schritt zu gehen. Dann hört sie Susannes Worte im Kopf, spürt in sich hinein und fragt sich, was brauche ich jetzt? Was ist wirklich mein Weg? Ins Theater geht Corinna immer noch gerne. Als Zuschauerin. Dann sitzt sie in einem der roten Sessel und bewundert die Schauspieler auf der Bühne. Inzwischen sind auch die Arbeitsbedingungen in vielen Theatern etwas besser geworden. Es gab viele Diskussionen über Werte, Hierarchien und Machtstrukturen. Und in manchen Theatern unterschreiben jetzt alle Mitarbeiter ein Leitbild für ein respektvolles Miteinander. Ob das so viel an den Strukturen ändert? Corinna ist da skeptisch. Ihre Entscheidung hat sie nie in Frage gestellt.
Ich bereue das überhaupt nicht. 0,0. 0,0. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Einblick haben durfte in diese andere Welt und dass ich unabhängig bin jetzt vom Theater. Manchmal habe ich Sehnsucht danach zu spielen. Und das heißt aber nicht aufzutreten, sondern einfach das, was gut war im Theater. Diese paar wenigen Proben, wo man improvisiert hat miteinander, wo man irgendwie die Sau rausgelassen hat, wo man sich totgelacht hat mit Kollegen und Kolleginnen. Das vermisse ich manchmal.
Corinna arbeitet jetzt als Kreativ- und Business-Coach und unterstützt Menschen in schwierigen Phasen ihres Lebens. Dafür nutzt sie auch Übungen aus dem Theaterbereich. Sie liebt es, Yoga zu machen und spazieren zu gehen. Am liebsten im Wald. Da lässt sie dann ihre Gedanken schweifen und träumt sich in andere Welten. Genauso wie früher in ihrem Kinderzimmer. Und wenn in Corinna heute ein neuer Traum entsteht, dann ist sie vorsichtiger und macht erstmal den Realitätscheck.
Also das habe ich wirklich gelernt aus dieser Zeit. Alles das, was einen professionellen Charakter bekommen hat, also ein realistisches Setting, war gegenüber dem Traum, den ich vorher geträumt habe, sowas von, also eine Nulllinie, sowas von wertlos. Das heißt, die schönste Zeit war immer das Träumen. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, folge einem Traum, aber behalte dir auf jeden Fall ein paar weitere und lass sie einfach Traum sein und setz sie nicht in die Realität um. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
Das war Mein Mensch. Heute Corinna und der falsche Traum. Autorin dieser Folge Natalia Juselewicz. Alle Folgen von Mein Mensch findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Natalia Juselewicz. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, ohne den euer Leben ganz anders gelaufen wäre? Jemand, der euch in einer schwierigen Lebenssituation vielleicht Mut gemacht hat, an euch geglaubt oder wachgerüttelt hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Nächste Woche erzählt Wladimir Kamina seine Mein-Mensch-Geschichte. Ihr werdet erfahren, warum er durch eine Person, die er nie persönlich trifft, ein anderer wird. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
Wir saßen im Sicherheitsraum meiner Wohnung, haben dort stumm im Dunkeln abgewartet.
Deep Doku erzählt persönliche Geschichten.
Meine Priorität war ganz klar, ich wollte vorm Automaten sitzen mit einer Kippe und einem Drink in der Hand.
Wir sind in unseren Reportagen und Dokus immer nah dran, so, dass es wehtun kann.
Plötzlich hören wir Allahu Akbar-Rufe und Schüsse, gleichzeitig Raketenalarm, ein totales Chaos. Ja.
Bei uns klingt keine Folge gleich. Wir tauchen jedes Mal in eine andere Welt ab.
Ich habe dir 3-4 Wetten immer am Laufen. So wie beim, wirklich wie beim Alkoholiker oder Drogenabhängiger.
Mein Name ist Johannes Nichelmann und ich präsentiere euch alle 2 Wochen eine neue Folge von Deep Doku.
Mein Anwalt, der war knallhart und hat mir das. Es können gefährliche Körperverletzungen, das kann versuchter Mord, dann können sie lebenslänglich ins Gefängnis dafür gehen.
Deep Doku, wahre Geschichten aus Berlin und der Welt. Alle 2 Wochen eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.